Ein Blick zurück auf das Jahr 1271 und den Beginn der fantastischen Reise der Familie Polo.
Habt ihr schon gehört? Die Polos gehen wieder auf Reise.
Zu den wilden Mongolen?
Ja, genau, zu denen, die man nicht ohne Grund Tataren nennt.
Die vor 30 Jahren bis nach Wien vordrangen und die drohten, ganz Europa einzunehmen?
Und die ganz plötzlich und ohne dass man weiß warum, umkehrten.
Die Mongolen bringen den Weltuntergang über uns.
Gott steh uns bei.
Das 13. Jahrhundert ist eine besondere Zeit für die Venezianer. Der Handel floriert, die Stadt ist reich, prunkvolle Paläste entstehen. Doch noch wenige Jahrzehnte zuvor war das gute Leben in Venedig bedroht. Denn der legendäre Genghis Khan wollte ganz Europa unterwerfen, auch die italienische Küstenstadt. Marco Polo diktiert die Geschichte Rustichello so.
Es geschah im Jahre des Herrn 1187, dass die Tataren einen König wählten, den sie in ihrer Sprache Genghis Khan nannten. Es war ein tapferer, kluger und kühner Mann. Nach seiner Wahl kamen zu ihm alle Tataren der Welt. Sie kamen aus den verschiedensten fremden Ländern, wo sie zerstreut waren, und huldigten ihm.
Einen Moment, Marco, nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher. Und huldigten ihm. Ja, weiter.
Genghis Khan war ein guter, geschickter Herrscher. Was soll ich darüber sagen? Ja, es war wirklich erstaunlich, welche riesige Menschenmenge sich bei ihm versammelte. Als der Khan das viele Volk erblickte, ergriff er Pfeil und Bogen und die anderen üblichen Tatarenwaffen und brach auf mit all seinen Leuten zur Eroberung neuer Gebiete. Sie misshandelten aber die Menschen nie und beraubten sie auch nicht, sondern forderten sie auf, mit ihnen zu ziehen und andere Völkerstämme zu bezwingen. Auf diese Weise gelang es ihnen, so viele Völker zu beherrschen. Da die Menschen sahen, wie gut Genghis Khan seine Macht ausübte, wie großzügig er war, so folgten sie ihm willig. Eine unglaubliche Menge hatte er vereinigt. Daraufhin beschloss er, einen großen Teil des Erdballs zu erobern.
Ja, nicht nur Asien, auch Wien, sogar Venedig.
Genghis Khan gilt als Begründer des mongolischen Weltreiches, einem Reich, das sich von China bis nach Europa erstreckte. Er lebte von 1162 bis 1227, bis er umgebracht wurde. Aber das ist eine andere Geschichte.
Bis nach Wien war Genghis Khan gekommen, mit einem großen Heer aus mutigen Kämpfern auf kleinen, schnellen Pferden. Doch ganz plötzlich, niemand kennt den Grund, bricht er den Feldzug ab und zieht sich zurück. Aber die Angst der Venezianer, die ist geblieben.
Oh, diese Barbaren!
Sie sind gefährlich.
Sie werden uns alle umbringen.
Als die Mongolen ab 1206 Asien erobern und bis nach Europa vordringen, da beschäftigt die Europäer die Frage, wer sind diese Völker? Was ist das? Kommt das Weltende? Die rechnen damit, dass es die Apokalypse geben wird, also den Weltuntergang, das Ende der Welt, dass apokalyptische Völker aus dem Norden und dem Osten kommen werden. Und immer wenn so etwas auftaucht, davor schon die Hunnen, dann fragen die sich, ist das jetzt das Weltende? Und diese Frage, ist das das Weltende, die beantworten sie wiederum mit einer ganz interessanten Weise. Sie schicken Gesandte hin. Sie schicken Gesandte hin, um herauszufinden, was ist das?
Marina Münkler ist Literaturwissenschaftlerin. Sie beschäftigt sich mit mittelalterlicher Literatur und damit, wie Menschen auf Fremde reagieren, und hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Sie befasste sich gründlich mit Marco Polos Aufzeichnungen, hat in Archiven recherchiert und ein Buch über den Venezianer und seine Reise in das Reich der Mitte veröffentlicht.
Es fasziniert mich daran, wie sind die Europäer in einem bestimmten Teil ihrer Geschichte mit einem Volk umgegangen, das sie zuerst als extrem bedrohlich erfahren haben, das ihnen als kriegerisch, aber auch als den Handel ermöglichend entgegengetreten ist. Das interessiert mich.
Die Mongolen machen den Europäern zwar Angst, aber die Kaufleute sind geschäftstüchtig. Sie fragen sich, ob man mit den Mongolen nicht trotzdem Geschäfte machen und ihnen Waren verkaufen kann. Und ob man von ihnen sehr wertvolle Güter wie seltene und teure Gewürze, Edelsteine und Stoffe kaufen kann, um sie in Europa mit Gewinn wiederzuverkaufen. Marco Polo, sein Vater und sein Onkel sind nicht die Ersten, die in das große Reich der Mongolen reisen.
Es haben sich offensichtlich mehr Europäer im Reich des Großkhans niedergelassen als Marco Polo nur und sein Vater und sein Onkel. Denn wir wissen nicht aus schriftlichen Quellen, aber zum Beispiel aus überlieferten Grabsteinen und ähnlichem mehr, dass mehr Europäer dort gewesen sein müssen.
Marco Polo ist aber der, der seine Reiseschilderungen niederschreiben lässt, dessen Schriften weit verbreitet und in viele Sprachen übersetzt werden. Das unterscheidet ihn von den anderen.
Interessant ist aber, wie flexibel eigentlich die Europäer in der Auseinandersetzung mit dem Fremden waren und wie schnell innerhalb von weniger Jahren sie sich eingestellt haben und gesagt haben, okay, das sind Völker mit merkwürdigen Gewohnheiten, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und gleichzeitig hat man angefangen, mit ihnen geschäftliche Beziehungen zu haben, Handel zu treiben. Und das fand ich faszinierend.
Viele venezianische Kaufleute haben Niederlassungen in Konstantinopel und am Schwarzen Meer, reisen nach Syrien, Zypern und Nordafrika. Aber Marco, Maffeo und Nicolao Polo wollen noch weiter reisen und machen sich auf den Weg. Es ist ein Weg voller Strapazen, der durch völlig unterschiedliche Landschaften führt und vorbei an Menschen mit anderem Glauben und anderen Lebensgewohnheiten. Heute, wo man mit dem Flugzeug in wenigen Stunden von einem Ort zum anderen gelangt, sich mit Leuten über das Internet zum Gespräch verabredet, ist solch eine jahrelange Reise ohne Navi, Smartphone und Auto, sondern zu Pferd, mit Esel oder Kamel kaum vorstellbar.
Los, Marco, aufs Schiff. Auf zur weiten Reise, zum Kublai Khan, nach China.
Ja, ich beeil mich schon. Ich sage vorher noch den Tauben auf dem Markusplatz lebewohl, damit sie mich wiedererkennen, wenn wir zurückkehren.
Das kann aber dauern. Nicolau, hast du die Goldtafel des großen Khan eingesteckt?
Natürlich, Maffeo.
Vater, zeig sie mir noch einmal bitte.
Hier, mein Sohn. Sei vorsichtig. Diese Goldtafel beschützt uns. Denn darauf steht, dass ein jeder aus dem Reich des großen Khan verpflichtet ist, uns zu helfen und uns Pferde und Proviant geben muss.
Die Tafel beschützt uns sogar vor Räubern, denn denen drohen höchste Strafen, sollten sie uns überfallen. Aber jetzt schnell zum Schiff.
Bevor es ohne uns ablegt.
Ja, genau. Los!
Maffeo, sein Bruder Nicolao und sein Sohn Marco ahnen nicht, dass sie die Stadt Venedig erst 24 Jahre später wiedersehen werden.
Die Polos besteigen das Schiff. Um gegen Piratenangriffe besser geschützt zu sein, segeln sie in einem Konvoi aus 30 bis 40 anderen Schiffen. Matrosen, Kaufleute und Pilger, reiche Bischöfe und arme Mönche fahren so das Adriatische Meer hinunter, zum Stiefelabsatz von Italien, an Kreta vorbei bis zur großen Hafenstadt Akko, nördlich von Jerusalem.
Die erste Etappe ist geschafft!
Marco Polo hört hier unterschiedliche Sprachen, sieht Händler aus vielen Teilen der Welt, die rund um den Hafen ihre Waren anbieten. Glänzende Seide, wohlriechende Gewürze, teure Edelsteine. Trotz all der neuen Eindrücke gibt es ein großes Problem.
Onkel, es gibt immer noch keinen Papst, den wir um die 100 Gelehrten bitten können.
Nein, Marco, das nicht, aber wir könnten einen Bevollmächtigten der Kirche zumindest um das Öl vom Heiligen Grab für Kublai Khan bitten.
Der Legat, wie so ein Bevollmächtigter genannt wird, gibt die Erlaubnis und das Trio macht sich auf den Weg nach Jerusalem.